Tech und Rara.
Wenn du das nächste Mal irgendwie Schuhe kaufst, welche Marken hast du im Kopf?
Adidas und Nike.
Ja. Also erstmal, Werbung hat wunderbar funktioniert bei dir.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Du, ich habe mal auf einem Event gesprochen und da wollte ich klassische Waschmittelmarken nennen, ne? Wie mir jetzt vorhin Persil sozusagen eingefallen ist.
Ja.
Und ich konnte das nicht mehr. Und weißt du warum? Weil ich kein lineares Fernsehen mehr gucke und ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal eine Waschmittelwerbung gesehen habe.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem wir uns mit ganz verschiedenen ExpertInnen und über ganz verschiedene spannende Themen unterhalten und versuchen, irgendwie dieses Thema näher zu ergründen und natürlich ein bisschen rauszufinden, welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Diese Woche ist es ein bisschen eine besondere Folge. Ich habe mich nämlich mit Markus Wibben, Dr. Markus Wibben unterhalten. Der ist Co-Founder von CrossEngage. Das ist eine Firma, die halt anderen Unternehmen helfen, Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und zu pflegen im Grunde. Also es geht ganz stark um Marketing. Und Markus ist das, was man vielleicht, wenn man es zynisch formulieren möchte, als typischen Marketing-Menschen bezeichnen möchte. Also arbeitet schon sehr lange darin, kennt sich darin auch sehr gut aus. Jetzt bin ich aber jemand, der von diesem ganzen Marketing-Gedöns, wenn man es mal so ausdrücken möchte, so ein bisschen genervt ist. Also ich kriege immer ganz viel Werbung. Ich finde dieses Machen von Versprechungen, dieses Wecken von Bedürfnissen, diese Arbeit mit so menschlich-psychologischen Themen, das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich habe da zumindest eine kritische Seite in mir. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und das mit dir alles abfeiern. So, das geht nicht, weil dafür bin ich da einfach zu kritisch und wir wollen ja irgendwie auch authentisch bleiben. Lass uns doch einfach mal über diese Themen diskutieren. Ist das eigentlich was Gutes? Sollte man das eigentlich machen? Wie kann man es so einsetzen, dass es vielleicht was Gutes ist? Und wie sähe vielleicht eine Welt aus, in der wir einfach sagen, ihr dürft nicht mehr die Produkte, die ihr verkauft, als mehr darstellen, als sie sind oder so. Also haben solche Gedankenexperimente gemacht. Also im Grunde ist es fast eine Diskussion, eine Art Streitgespräch. Aber was ich eben so schön fand, und darauf könnt ihr euch jetzt freuen, es ist ein Gespräch, in dem wir sehr auf Augenhöhe miteinander reden und wo es nicht darum geht, dass der eine den anderen jetzt von seiner Meinung überzeugt, sondern wo wir praktisch gemeinsam versuchen, diesen Fragen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven näher zu kommen. Und so sollten wir, glaube ich, alle mehr diskutieren, weil das macht einfach sehr viel Spaß und bringt am Ende auch sehr viel mehr. Also selbst wenn ihr jetzt mit dem Thema Marketing an sich nicht so viel anfangen könntet, ihr seid alle davon betroffen, ihr kriegt alle mal Werbung ausgespielt und ich glaube, es ist ganz spannend, sich damit mal zu befassen. Also hört euch die Folge gerne an und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Herzlich willkommen, Markus Wibben, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, da zu sein, Moritz. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Für die HörerInnen, wir machen das ganz transparent. Ich habe gerade das mit so einem Cloud-Tool parallel aufgezeichnet und es hat ein bisschen gesponnen, also mussten wir nochmal neu einsetzen. Das ist für euch eigentlich gar nicht unbedingt relevant, aber falls ihr euch fragt, warum klingt die erste Antwort schon ein bisschen wiederholt, weil sie einfach wiederholt ist, das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist Podcast, das soll ja immer so ein bisschen authentisch sein und das kriegt man am besten durch Fehler hin. Genau, also ganz kurz, damit ihr ein bisschen wisst, worüber wir heute eigentlich sprechen. Ich spreche heute mit Markus über das Thema Marketing und zwar über die Frage, was ist Marketing eigentlich, wozu machen wir das und was für eine Verantwortung hat Marketing. Das kann man ja auch durchaus in gewissen Punkten sehr kritisch sehen und das tue ich auch in gewissen Punkten und ich fand es irgendwie ganz spannend, sich dann mal mit einem Experten wie Markus hinzusetzen und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal über genau das Thema reden und ich lass mir mal ein paar Dinge erklären. Und wir diskutieren einfach mal so ein bisschen. Und genau, die erste Frage, die ich so im Kopf hatte, war eben genau die, dass ich gedacht habe, was ist eigentlich Marketing? Also was ist die Idee von Marketing? Warum machen wir das? Es geht doch letzten Endes eigentlich immer darum, irgendwas zu verkaufen.
Genau. Und ja, du hast eine, wie gesagt, sehr klassische Definition von Marketing im Kopf, nämlich so das alte Thema Absatzwirtschaft. So, ne? Also irgendwie was an den Mann zu bringen. Und das ist im Kern natürlich irgendwie auch richtig. Wir müssen ja auch was verkaufen als Geschäft, ne? Sonst kommen keine Umsätze rein. Aber wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Marketing? Marketing setzen viele Leute gleich mit Werbung. Das ist nur ein Mittel. Das ist nur ein Mittel, um letztendlich das zu schaffen, was man nämlich eigentlich will. Und da will ich dir nochmal eigentlich die Frage stellen, die ich dir gerade schon gestellt habe. Nämlich, wenn du an Getränke das nächste Mal im Lebensmitteleinzelhandel bist und Getränk kaufst, welche Marken hast du im Kopf?
Fritz Cola, Mischmasch.
Okay. Wenn du das nächste Mal ein Handy kaufst, welche Marken kommen dir in den Kopf?
Apple, Samsung, aber hauptsächlich Apple in meinem Fall.
Sehr gut. Und jetzt nochmal vielleicht Schuhe, ne? Wenn du das nächste Mal irgendwie Schuhe kaufst, welche Marken hast du im Kopf?
Adidas und Nike.
Ja, also erstmal, Werbung hat wunderbar funktioniert bei dir. Und was die geschafft haben, ist in dein sogenanntes Consideration Set zu kommen. Consideration Set. Also jeder Konsument hat, wenn er eine Kaufentscheidung trifft, immer dieses Consideration Set im Kopf. Also die Marken, aus die er seine Auswahl trifft, sozusagen. Ja. Das ist das. Und das ist die Aufgabe von Marketing. Und das funktioniert schon seit 100 Jahren so, wenn man das alte Persil denkt. Na, die haben dann damit geworben, so einfach kriegst du deine Wäsche nicht weiß. Und ein Mittel, das klarzumachen, war Out-of-Home-Medien, würde man heutzutage sagen. Ne? Überall die Werbung sozusagen an den Straßenbahnen zu haben und Fernsehwerbung gab es ja nicht. Und ein Mittel war genau das. Und das machen wir heute auch noch, das machen Marken auch heute noch. Das heißt, und wie man da reinkommt, das hat sich möglicherweise leicht geändert, die sogenannte Value Proposition, also den Wert, der da vermittelt wird. Und offensichtlich hat Apple es sehr gut geschafft, durch eine bestimmte Wertekommunikation und durch Marketing, und das ist mehr als Werbung, in irgendeinem Service so bei dir verankert zu sein, dass du das nächste Mal auch wieder ein iPhone kaufst. Und dann hat Marketing einen riesen Job gemacht.
Aber dann steht ja trotzdem noch über allen, also das Endziel ist doch immer Kauf, also der Wechsel von Geld. Also das Ziel, also die Marken machen das ja nicht, dass ich an sie denke, sondern das machen die ja schon aus dem Grund, dass sie wollen, dass ich vielleicht nicht jetzt in dieser Sekunde, aber langfristig ein Kunde von denen bleibe. Bin, werde oder bleibe.
Ja, am Ende des Tages ist es das. Aber wenn ich dir jetzt sage, nehmen wir Viva con Aqua, Hamburger Marke. Ja, kennst du die?
Ja.
So, ist das schlimm, was die machen?
Nee, genau. Also das war jetzt auch gerade erstmal völlig wertfrei gemeint. Aber stimmt. Und da geht's, also ja, oder du hast recht. Klar, NGOs können ja auch gutes Marketing machen. Richtig, oder Parteien können Marketing machen. Richtig. Oft ist das nicht so geil bei den Parteien, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Ich meine, das haben wir sehr gut wahrgenommen in den letzten Wochen, ne, was da auch Marketing sozusagen ist. Ne? Also das Thema Marketing ist per se, ja, ist erstmal, wenn man drüber nachdenkt, ist es ein Thema, das ist ja nicht nur auf Business, das machen ja auch Menschen privat für sich, ne? Also sozusagen am Ende des Tages, selbst mit der Partnerwahl, es ist irgendeine Art von Vermarktung. Also was man doch versucht, ist irgendwie die Werte, jetzt bleiben wir bei Produkten sozusagen, bei Businesses, ne? Also die Werte des Produktes irgendwie zu transferieren. Und das kann natürlich auch einen guten Purpose haben, ne? Das wird in der Tat auch sogar wichtiger. Und das ist etwas, was sich zum Beispiel verändert hat über die Jahre, ja, dass sich die Gesellschaft verändert hat und dass sie andere Dinge von Marken erwarten. Und da gibt es so ein paar Faktoren, die sich einfach über die Zeit verändert hat. Das eine ist sicherlich die Gesellschaft, ne? Also jetzt ist Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema. Wärst du da, glaube ich, vor 25, 30 Jahren mit an den Start gekommen, hätte da keiner nachgekräht, ne? Es gibt so eine ganz interessante Werbung von E.ON, ist damals noch mit Arnold Schwarzenegger. Die Kampagne heißt Mix It, Baby. Da konntest du zum ersten Mal im Wesentlichen den Ökostrom in deinen Hausstrom reinmixen. So, interessant. Die ganze Kampagne hat Millionen gekostet und irgendwie, ich glaube, 1000 Neukunden gebracht, sodass du irgendwie eine Customer Acquisition Cost von 20.000 Mark, glaube ich, Mark oder Euro. Entschuldigung, es war noch Mark. 20.000 Mark pro Kunde generiert hast. So, kriegst du nie wieder rein. Du musst schon ganz schön viele Bitcoin-Mining-Farmen da haben, damit du irgendwie diesen Strom sozusagen wieder generierst. Was will ich damit sagen? Das heißt, die haben eigentlich versucht, ein Thema zu platzieren, was gesellschaftlich eigentlich damals noch nicht so verankert war. So, und das ist eine Aufgabe von Marketing sozusagen, sich darauf anzupassen. Das ist eine Sache. Ne? Andere Sache ist, Marktumfeld hat sich verändert. Ne? Also, ich habe mir gerade ein neues Tablet bestellt und dann kommt das auf Hongkong und das hat 3 Tage gedauert oder so, bis das jetzt da ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Also die Marktumfeld, die Player sind rein und dann hat es natürlich extrem viele technologische Veränderungen gegeben. Podcast ist ja eigentlich auch kann ein Vermarktungstool sein.
Ja.
Und wir sind jetzt hier und sprechen remote, ist ja der Wahnsinn. Ne? Und diese Dinge, diese Veränderungen, die macht sich eigentlich Marketing zu Nutz, um sozusagen die Values oder die Werte, ne, die Werte, das Wertversprechen des Produkts in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Und das muss man, und da ist Werbung nur ein Mittel, ne?
Aber da wäre jetzt so ein Punkt, den ich im Kopf habe, also auch gerade, du hast mich ja gefragt bei den verschiedenen Marken und also Mischmasch zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen parallel so ein bisschen reflektiert, das ist etwas, das trinke ich, weil es mir schmeckt. Klar, auch da greift Marketing, weil ich könnte ja auch irgendeine andere Spezi greifen, aber ich greife dann meistens die, weil mir das Etikett irgendwie schöner gefällt. Das ist ja auch schon so ein Versprechen sozusagen, also das macht ja auch was mit mir. Aber jetzt zum Beispiel bei Schuhen. ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mir die Sneaker kaufe, die ich mir in der Regel kaufe, nur weil ich jetzt von der Qualität oder von den Werten des Produktes überzeugt bin, sondern weil mir ja das Marketing, das diese Schuhe dass diese Firma hinter den Schuhen macht, dass mir das ja gewisse Dinge auch in meinen Kopf legt. Also das steht für irgendwas, das steht für einen gewissen Stil, vielleicht für einen gewissen Lifestyle.
Ja.
Ich kaufe die ja gar nicht mehr. Also weißt du, was ich meine? Dass das Werteversprechen, was einem gegeben wird, hat ja oft oder nur sehr selten vielleicht sogar, soweit würde ich vielleicht sogar gehen, aber korrigiere mich da gerne, auch wirklich was mit dem Wert der Sache zu tun.
Richtig, das ist ja genau, das ist der Markenwert, ne? Was assoziiert eigentlich ein Konsument einer bestimmten Marke, ne? Also man kann sich natürlich irgendwie fragen, warum so viele Menschen mit Louis Vuitton-Taschen durch die Gegend laufen. Ne? Kann mir ja keiner erzählen, dass sozusagen, ne, der Nutzenwert dieser Tasche so hoch ist, dass man so viele 1.000 Euro dafür bezahlt, sondern man signalisiert damit natürlich auch was, ja. Also mit dem Konsumieren und dem Herausstellen von Marken, ne, die man trägt, zeigt man ja auch eine gewisse Zugehörigkeit. Aber das ist am Ende des Tages dann auch der Value des Produktes, ist das, den du bekommst, ne, ist, dass du dich assoziiert mit dieser Gruppe fühlen kannst. Das ist ja bei, ne, es gibt immer mehr feine, kleine Mikromarken auch, die auf kleinste Gruppen targeten. Und das ist ganz gewollt so, ne, eine Individualisierung dahin. Und das ist letztendlich auch einer der Trends, ne, die sich verändert haben von vor, sagen wir mal, 50 Jahren bis heute, ist diese krasse Individualisierung. Und das ist sicherlich, kommt sicherlich auch dadurch, dass du, oder ne, wird dadurch unterstützt, dass du halt diese Markenwerte hast, die für was stehen. Die für ganz klar für Dinge stehen.
Und da darüber wird, also damit assoziiere ich jetzt sofort so diese ganzen Themen vergleichen, Dinge konsumieren, obwohl man sie vielleicht nicht braucht. So ein Gefühl vermitteln von, das brauchst du, um dich auszudrücken. Also ich nehme jetzt bewusst die sehr kritische Haltung
ein. Ja,
also
ist ja auch
will total, ich dadurch bloß ich
total, nicht. Nein, überhaupt nicht.
Das macht okay.
Finde ich total gut.
Ja, gut. Also das wären so meine Assoziationen, die ich dazu habe. Ne? Also im Grunde, das sind ja Dinge, über die wir auch so gesellschaftlich relativ viel sprechen. Yeah. Das tut uns gar nicht gut. Das macht was ganz Komisches mit unseren Köpfen. Auch diese Überindividualisierung. Also jeder ist in irgendeiner super kleinen Nische und kann sich darin selbst verwirklichen. Und es passiert ja alles immer über das Kaufen von Dingen. Und was ich jetzt raushöre, ist so ein bisschen, dass ja das Marketing eigentlich, also ist ja erstmal ein Instrument, also auch ein völlig, also haben wir ja schon geklärt, ne, ist ja ein völlig wertfreies Instrument, das kann man ja auch für ganz tolle Dinge einsetzen, wie hier, spendet bitte Geld für das und das Projekt zum Beispiel. Aber ich habe auch das Gefühl, und das nehme ich jetzt auch so wahr, dass das in den letzten Jahren auch, glaube ich, aufgrund technologischer Fortschritte sehr viel stärker geworden ist, man damit sehr viel mehr konfrontiert wird und dass es diese Dinge extrem verstärkt. Und dass das nicht unbedingt für mehr Zufriedenheit bei Menschen sorgt.
Ja, das sind viele Themen, die du da gerade ansprichst. Ja. Ne? Ich fange mal an mit dem ersten. Und zwar Marketing und Value und Wert ist vor allen Dingen ein Spiegel. Marketing ist immer ein Spiegel der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise. Ja, also wir sehen ja jetzt auch, wenn du die Werbung dir anschaust, sieht man einen ganz starken Shift in Sachen welche, ne, Diversität, ne, also welche Models werden gezeigt zum Beispiel in einer Deo-Werbung, ja, oder auch in einer Klamotten-Werbung. Das hat sich geändert. Und warum hat sich das geändert? Nicht, weil Marketing jetzt irgendwo denkt, das machen wir jetzt so und wir haben die große Verantwortung, sondern weil Konsumenten das möchten. Das heißt, das, was wir im Markt bekommen oder was Marketing tut, ist eigentlich der Versuch eines Spiegels der Gesellschaft. Und dass dieser Spiegel manchmal irgendwo ein bisschen verzerrt und dass man versucht, das irgendwo ins richtige Licht zu setzen sozusagen, ne, und dass das dann vielleicht auch mal in die Hose geht bei Companies, die Marketing machen. Das ist richtig, aber im Wesentlichen muss man immer verstehen, dass Marketing der Spiegel der Gesellschaft ist. Darum funktionieren auch unterschiedliche Marketingstrategien in den USA wie ne, im Vergleich zu Europa, nicht? In Amerika sind da viel proaktiver, viel mehr upfront sozusagen als hier. Das würde hier ja nicht so funktionieren. Das ist ja, ne, man sagt, spricht ja manchmal schon, ne, darüber, Mensch, das ist ja sehr amerikanisch präsentiert worden. So, ne? Das ist so. Und wir versuchen im Marketing eigentlich nur Gesellschaften zu spiegeln und Zielgruppen zu spiegeln. Das versuchen wir zu tun. Und von daher kann man Marketing sozusagen gerne den schwarzen Peter auch bei bestimmten Botschaften zuschieben. Aber am Ende des Tages ist es nicht die Company selber, sondern ist es der Markt. Weil am Ende des Tages kann eine Firma ja auch nur so lange überleben, bis solange Konsumenten diese Produkte auch abnehmen.
Ja, das stimmt. Also das, ja, wobei ich jetzt, also ne, auch aus der Line-Perspektive aber schon denken würde, dass es dann doch eher bidirektional ist, weil auf der einen Seite, ja, total, klar, also das war auch das Thema mit der Nachhaltigkeit, dass das jetzt sehr gut funktioniert und Leute zu einer Kaufentscheidung bewegt oder in den Consideration Set aufgenommen zu werden, dass das früher sicherlich nicht so war. Ich würde aber auch trotzdem glauben, dass sich das auch andersrum auswirkt, also dass auch die Marken und deren Kommunikation sich auch auf die Gesellschaft auswirkt.
Komplett. Also ja, komplett. Da hast du ja. Ja, absolut. Die verändern ja, also das ist ja, Marken verändern ja auch damit was, ne? Also das ist ja völlig absolut klar. Ja, das ist schon richtig, dass es eine Wechselwirkung gibt. Aber am Ende des Tages geht die immer vom Konsumenten aus, weil da kommen die Geldflüsse her. Na, und du kannst dann eigentlich als Unternehmen immer nur ein bisschen was anderes machen und du hast eine bestimmte disruptive Technologie, ne? Also jetzt kann man über sozusagen über die Anordnung der Scooter in den Innenstädten kann man natürlich viel spekulieren und ob das alles so gut ist, wie die da rumstehen. Aber am Ende des Tages hat diese Firma, die Voice, die Tears, die Limes der Welt, eigentlich eine Marktlücke besetzt und einen Wert geschaffen, der auch neu ist, ne? Nämlich diese Elektroroller. Und ich nutze die echt viel, muss ich sagen. Also ich nutze die echt viel. Und dadurch haben diese Unternehmen auch in der guten Vermarktung natürlich auch Gesellschaften vorangetrieben. Und Leute denken mehr über dieses Elektrozeug quasi nach, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf.
Also ja, genau. Ne? Ja, total. Also ich glaube auch, dass diese Einflussnahme, die das haben kann, dass die ja auch nicht schlecht ist. Absolut, ne? Also weil, auch um da wieder auf das Viva Con Agua Beispiel zum Beispiel zu kommen, zu sagen, halt auch eben für solche Dinge, also da ist es immer, es geht auch in anderen Bereichen, aber da ist es immer ja sehr offensichtlich, ne? Also sobald es um soziale Projekte geht, da würde jetzt, glaube ich, niemand sagen, das finde ich aber nicht gut.
ja, das ist für alle Startup-Founder gerade auch ein Thema, ne? Also wo ist der Purpose deiner Company sozusagen, ne? Also es ist schon interessant, wie so die neue Generation, ich bin jetzt 43, wie sich das unterscheidet. Also ich habe natürlich diese Company auch irgendwie, ne, eine Purpose dahinter und so, aber als ich meine Karriere begonnen habe, war das so, da hatte ich, glaube ich, das stand noch nicht so im Vordergrund, wie das für viele Mitarbeiter heute ist. Und das ist ja auch eine gute Sache. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so überlegen, was machen wir auch als Companies, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter, dass sozusagen das ja auch eine gewisse Wechselwirkung in den Markt sozusagen der Unternehmen hat. Also von daher bin ich total bei dir, dass das Wechselwirkung ist und dass letztendlich am Ende des Tages und das Innovation, Businesses irgendwie Innovationen bringen, um dann wieder die Gesellschaft ein Stück auch zu verändern.
Ja, also genau, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sehe das total und ich sehe auch diesen Spiegel total und trotzdem sehe ich halt auch total, dass, also an mir selbst, an meinem Umfeld, total diesen Mechanismus, dass man teilweise auf Dinge gebracht wird, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ja. Und das kann ja was sehr Gutes sein, das kann aber oft auch mindestens unnötig sein.
Ja, das ist richtig.
Also so Unzufriedenheiten schaffen, wo vielleicht gar keine hätten sein müssen. Und da frage ich mich, warum wird das so viel gemacht? Also warum ist das so eine, also weil eigentlich, also jetzt, ne, auch wieder total aus einer naiven Perspektive, aber wenn ich ein Produkt habe und ich sage, dieses Produkt ist wirklich gut, das hilft Menschen, das ist eine tolle Sache, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ne, ich habe irgendwas entwickelt oder ich habe irgendeine Dienstleistung, und ich weiß, hat eine gute Qualität, dann kann ich mich ja erstmal darauf verlassen, okay, das ist eine gute Qualität und die kommt durch, so, die wird schon da landen. Und natürlich kann ich diese Qualität auch kommunizieren. Aber was ich das Gefühl habe, was viele Marken machen, ist zu sagen, eigentlich haben wir nur Socken. Aber wir machen jetzt, wir geben jetzt den Leuten auf Instagram, auf YouTube, im Fernsehen, wo auch immer, das Gefühl, dass die Socken, die sie bisher anhatten, gar nicht gut waren und sagen ihnen aber, unsere Socken sind jetzt gut. Und auf einmal waren die alten Socken, schlecht und jetzt brauchen wir alle diese neuen Socken. Ja. Ist jetzt ein zufälliges Beispiel, also tatsächlich ist das ja gerade so ein bisschen so ein Trend mit den Socken, aber
also ich erinnere da an die kleinen Shop-in-Shops in auch wieder Lebensmittelläden, wo man dann so ganz sinnvolle Dinge wie einen Kiwi-Schäler bekommt oder einen Bananenschäler. Ja, ich mache das immer extra ein bisschen grotesk. So, ne?
Ja.
Das ist natürlich Zeug, das braucht man diese Produkte. Das ist das, natürlich brauchst du das nicht. Die sind alle auf Impulskauf angelegt, ne? Ganz viele Impulskaufprodukte. Siehst du halt irgendwie vorne am Checkout, ne? Beim POS ja auch die sogenannte Quengelware. Das sind ja alles Impulskäufe, die dir irgendwo ganz kurzfristig einen Wert signalisieren. Ne? Kiwi hast du noch nie so sauber geschnitten und dann, ne? So, kennst du diese alten Teleshopping-Geschichten,
wo dann so HSE und so.
Also, ne? Und die amerikanischen, dann versuche ich mal mit den Kiwi-Schneider, ne? Dann zeigen die mir das Bild, wie war das vorher, eine Kiwi zu schneiden, und dann zerquetscht die zwischen den Fingern und dann mit dem Kiwi-Schneider ist das der faule Genuss und die gesamte Familie lacht. So, ne?
Ja.
Katastrophe. Braucht kein Mensch, ist völlig richtig. Jetzt kann man sich natürlich, also jetzt gibt es ja so zwei Ansätze. Ne? Die eine sagst du, ey, wenn das wirklich nicht gebraucht wird, dann wird diese Firma pleite gehen und wird dieses Produkt nicht mehr herstellen. So, das ist so diese eine Sicht. Die andere Sicht ist, die du ja auch gerade ansprichst, so, ja, wenn, also irgendwie brauchst du denn so ein Ding überhaupt? Und, ne, also muss man denn sowas irgendwie anbieten und jetzt sagen irgendwie, ey, warum muss ich denn noch mehr Plastik? Weil die Dinger sind ja aus Plastik. Man könnte jetzt aus der, ne, aus der jetzigen Argumentation sagen, die Dinger sind aus Plastik. Du hast ein Messer. Du kannst das so einfach schälen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Warum musst du extra, ne, so ein Ding dann kaufen und alles, was dazu gehört? Wir haben irgendwie so die zwei Sichten, aber die ökonomische Sicht, und man sagt, ja, lass die Leute doch produzieren, was sie wollen. Jetzt mal Vorsicht, kurz abgegrenzt davon, dass wir bestimmte gesellschaftliche Themen nicht überschreiten. Zum Beispiel, ne, Alkoholwerbung an Jugendliche, Zigarettenwerbung, ne, und. So, das mal jetzt so, ne, als Abgrenzung. Aber ansonsten kann man natürlich argumentieren, lass die Leute produzieren, was sie wollen. Entweder sie haben Erfolg oder haben nicht Erfolg. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal, weil auf der anderen Seite fehlt mir die Vorstellungskraft zu sagen, welche Autorität im Land sagt mir, was gebraucht wird oder auch nicht. Wenn wir jetzt mal so ein, ne, nehmen wir jetzt mal ein ganz blödes Beispiel Pokémon. Ja, da sind die alle wie blöd durch die Gegend gelaufen und haben wegen Pokémons gesammelt. Ne, war jetzt umsonst. Obwohl, kann man da irgendwie so In-App-Purchase
machen? Ja, man kann auch In-App, nichts ist umsonst, was das
eigentlich In-App-Purchase machen. Jetzt kann man argumentieren, hat die Welt Pokémon gebraucht? So.
Ja, genau.
Und hat sie nicht. Und die Wahl ist halt die Wahl der Konsumenten, wenn sie daran Spaß haben, das zu tun. So. Und,
aber,
ne, das ist so ein bisschen, so sehe ich das, ja.
Ja, also ich sehe das auch. Und ich fand, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt aufgebracht. So, genau, das Thema Alkoholwerbung, Zigarettenwerbung zum Beispiel. Ich bin in meiner Jugend voll das Opfer von Zigarettenwerbung geworden. Ich fand das auch so cool und ich bin bis heute Raucher. Ja, so, also, ne, voll blöd. Es hat mich total gecatcht und ich werde das, obwohl ich mittlerweile ein bisschen älter geworden bin, ich bin jetzt auch schon 25 in Anführungszeichen, ne, und trotzdem habe ich das immer noch, ist das immer noch so ein bisschen verankert, so dieses romantisierte, dieses Bild. Und da ist es ja zum Beispiel so, da gibt es ja eine Form von Regulation, die sagt, das ist natürlich auch, es macht Krebs, so, das ist natürlich nochmal ein bisschen härter, aber da gibt es ja eine Regulation, die sagt, ihr dürft nicht jedes Versprechen in der Werbung machen, ihr dürft nicht mehr zeigen, wie Menschen zum Beispiel rauchen.
Ja.
Das ist ja verboten worden.
Ja.
Und wenn man da jetzt ein bisschen weitergeht und sagt, dieses Thema, Bedürfnisse wecken, Unzufriedenheiten wecken, das wirkt sich ja schon auch nachweislich auf unsere Psyche aus und auch nicht nur im positiven Sinne. Mhm. Könnte man nicht auch da, und das ist wie gesagt jetzt gar nicht meine Meinung, das ist gerade nur ein lauter Gedanke, könnte man nicht auch da sagen, vielleicht muss man diese Regularien nochmal neu überdenken. Vielleicht sollte man aufhören zu sagen, lad dir die App runter und deine psychischen Probleme haben sich erledigt, so mehr oder weniger. Vielleicht ist, also wie stehst du zu dem Gedanken?
Ja, also der erste Gedanke und der erste Begriff, der mir so in den Kopf gekommen ist, war Cancel Culture. So, wir canceln das jetzt, weil das irgendwie nicht in Ordnung ist, sozusagen X oder Y ist. Oder die wollen wir nicht mehr irgendwie sozusagen reden lassen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Solange wir, ich meine, diese Themen, das muss schon sehr gesicherte Themen sein, dass etwas für eine Gesellschaft, also wir jetzt zum Beispiel rauchen, extrem schlecht ist. Und jetzt können natürlich, gibt es immer noch Verfechter, die sagen, naja, ne, die nehmen nicht so lange Rente in Anspruch und die zahlen auch ordentlich irgendwie Tabaksteuer. Man könnte ja auch mal argumentieren, warum, wenn das richtig ernst gemeint ist, nicht die Tabaksteuer so weit erhöht wird, dass eine Packung auf einmal 15, 20 Euro kostet. Ne? Wenn man das also wirklich irgendwie will. Will man aber auch irgendwie nicht so richtig. Das heißt, selbst bei diesem doch eher, ne, auf der einen Seite klaren Thema, das verursacht Krebs, ist man doch immer noch, die Dinger werden ja verkauft, die Tabaksteuer ist immer noch in einem gewissen Maß, du bekommst sie trotzdem noch an jedem Spätchen und daneben, ne, in jeder Ecke sozusagen, in einigen Ländern ist es ja nicht so, da musst du irgendwie in Italien, glaube ich, in Tabaki gehen sozusagen und die
die Dinger kaufen. Aber hier kriegst du ja noch überall irgendwie. Das heißt für mich selbst diese Regulierung irgendwie dann auch halbgar. So, ne?
Und, ja, das stimmt.
Ja, wenn man da mal drüber nachdenkt. Aber Alkohol, ne? Wenn man schaut, wie viel Alkoholtote haben wir jedes Jahr.
Ja.
Und trotzdem, ja, ne? Es ist immer noch, das sind genau diese gesellschaftlichen Themen. Stell dir ein Oktoberfest mit alkoholfreiem Bier vor. Da würde wahrscheinlich irgendwie nur die Hälfte hingehen.
Ja.
So, und das meine ich, ne? Also am Ende des Tages haben wir als Menschen ja auch eine gewisse Eigenverantwortung. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht, sagen wir mal, eindeutig negatives Verhalten unterstützen. Ja, und deswegen finde ich auch Themen wie jetzt Wandel, dass du halt keine Plastikstrohhalme mehr bekommst, sondern das sind diese aus Pappe. Finde ich ein gutes Ding irgendwie. Da kann man auch irgendwie rabiat sein. Aber bei anderen Themen weiß ich nicht genau, welche zentrale Autorität mir jetzt sagt, dass das für mein Leben irgendwo schwierig ist. Und das finde ich sehr schwierig bei diesen Cancel-Culture-Geschichten, ne? Wo ich sage, ja, jetzt wird hier irgendwie entschieden, dass ich bestimmten Sachen nicht mehr ausgesetzt werde. Und ich meine, der Böhmermann hat hier jetzt auch, ist jetzt gerade auch in den Schlagzeilen, dass er sagt, ne, bestimmten Leuten darfst du im Fernsehen eigentlich keinen Raum mehr geben. Mhm. Und also so weit geht das Thema ja eigentlich, ne? Weil, ne? Ja. Also wenn man so weiterdenken würde. Und das ist eine echt lange philosophische Frage, die ich dir schwierig beantworten kann. Ich kann dir nur meine Meinung sagen. Und da denke ich, dass wir vorsichtig sein müssen, Gesellschaften vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Ich glaube, dass es sehr eindeutige Ergebnisse geben muss, damit man Einschränkungen machen kann.
Das stimmt. Also das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Also da hast du total recht. Das wäre natürlich, also genau, es ist so liberal muss es dann doch sein, dass jeder schon irgendwie die eigene Verantwortung für sich und seine Entscheidungen irgendwie übernehmen kann und auch muss. Ich will die auch gar nicht so sehr abwälzen. Ich sehe halt bei gewissen Dingen immer noch so ein bisschen dieses, also ne, dieses Manipulative, was dahinter steht.
Ja,
also
das ist leider der Mensch, ne? Wir Marketing
genau.
Ist ja für Psychologie und unsere,
also genau.
Jedes Mal, wenn wir irgendwo ein Sale-Zeichen sehen, da geht bei uns im Kopf das Belohnungszentrum an. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Jetzt ist halt die Frage, ob man sagt, darf man überhaupt diese, also Sale, ich glaube, das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Früher durftest du ja nur zu bestimmten Zeiten im Jahr so Winter Sale und Summer Sale und so weiter machen. In den USA war das ja schon immer sozusagen das ganze Jahr über ist eigentlich Sale-Zeit. Ja. So, das ist zum Beispiel eine Frage. Darf ich damit werben, dass eigentlich permanent Sale ist? So, ne? Weil das wirkt so basisorientiert auf unseren Kopf, dass da einfach sofort, das merkt man bei
Kindern. Man springt sofort an, man denkt sofort, oh, ist billiger.
Genau, merkst du bei Kindern, wenn die Fortnite zocken, die, ne, so ein Computerspiel, so ein Shooter-Spiel, und da geht es auch darum, so Accessoires zu haben, zum Beispiel.
Genau, die Skins.
Die Skins und so. So, jetzt macht der Epic Games, macht irgendwie einen Skin, der ist irgendwie noch nur zwei Tage erhältlich, wenn man X und Y macht. So, da siehst du das bei Kindern, wie krass das wirkt. Oder wenn dann sozusagen Preisreduktion ist. Da siehst du, wie einfach sozusagen diese Botschaften wirken. Und da kann man sich natürlich mal drüber unterhalten, ne? Wie kann man sowas signalisieren, wie schützt man eigentlich Kinder weiter und so. Ne? Weil ansonsten ist es nämlich auch ein bisschen schwierig, weil so am Ende des Tages, weil du sagst, ja, Marketing darf nicht sozusagen keine Emotionen mehr erzeugen. Das wäre natürlich auch schwierig, weil viele der positiven Dinge, die uns dann, wenn wir zum Anfang des Gesprächs wiederkommen, auch positive Dinge zu tun, basieren ja auch auf Emotionen. Und jetzt, fängt das dann wieder an. Was sind positive Emotionen, was sind negative Emotionen? Wollen wir irgendeine zentrale Autorität, die uns sagt, welche Emotionen wir wo erregen können? Oder lassen wir das den Markt selber entscheiden und sagen, wir sind mündig, wir müssen eigentlich besser lernen, in jungen Jahren eigentlich medienfit zu sein und gesellschaftsfit zu sein und zu verstehen, was uns da eigentlich den ganzen Tag unter die Nase gerieben wird.
Ja.
Ist nicht das vielleicht auch ein Weg, damit umzugehen?
Also sicherlich. Und ich glaube, das ist auch gut, genau, also dass man die Mechanismen, die da angesprochen werden, das sind ja so ganz einfache Dopamingeschichten und so, ne, dass man das, dass man das besser einordnen lernt. Ich wollte auch gar nicht so sehr darauf hinaus, glaube ich, dass es jetzt verboten ist, Emotionen zu wecken oder dass man jetzt sagt, irgendjemand schreibt einem vor, das ist gut und das ist schlecht. Ich hatte gerade so ein Gedankenexperiment im Kopf, das können wir ja mal machen, wenn man sich jetzt vorstellt, jegliche Form von Marketing sieht eigentlich nur noch so aus, dass Dinge einfach gezeigt werden. Also du kannst natürlich schon gucken, wie vermittle ich Dinge und was zeige ich hier eigentlich von meinem Produkt, aber nehmen wir jetzt mal einen Schuh, ich habe einen Schuh und ich kann diesen Schuh schon bewerben, aber eben mit dem, was da ist. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, dieser Schuh macht dich zu einem coolen Menschen oder dieser Schuh macht dich sportlicher. Dieser Schuh, weil das sind einfach Versprechen, die ja gar nicht da sind, sondern das ist ein Schuh, der hat die und die Sohle, die macht das und das, der hat die und die Farben, das passt gut zusammen, laut der und der, ne, also das ist jetzt wirklich ein bisschen überspitzt, ja, und ich sage jetzt auch nicht, dass es, aber so, und dann würde mich mal interessieren, was dann sozusagen noch funktionieren würde, weil in dem Moment wirbst du ja praktisch einfach mit dem Produkt und mit dem echten Wert des Produkts, also du kannst wirklich einfach nur hervorheben, das und das ist so, und da kannst du auch sagen, uns ist Nachhaltigkeit wichtig, hier, das ist übrigens die Lieferkette und das ist das, und damit würde ich sagen, also korrigier mich da oder sag gerne, wenn du das anders siehst, mir macht das gerade auch voll Spaß, dieses Diskutieren, dass du dann in dem Moment ja den Leuten eigentlich noch mehr Mündigkeit ermöglicht, weil sie ja wirklich drauf gucken können, das sind die Fakten, was löst das jetzt bei mir aus? Ja. Ist das etwas, was ich brauche? Ist das etwas, was ich gut finde? Oder, also weißt du?
Ja, erste Gegenfrage. Sag mal, darf den Schuh auch jemand tragen? Also darf, oder ist nur der Schuh? Oder darf der Schuh am Fuß sein? Weil ich will ja mein Produkt ja schon maximal gut irgendwo präsentieren. Also darf der an dem Fuß sein von der Person?
Ja, stimmt. Und da sind wir schon wieder beim Thema, weil wenn ich dann nämlich den
Schuh... Wie sehen die Beine aus?
Ja, genau.
Wie sieht das Lächeln aus von der Person, die die trägt? Ja? Ja. Also die dümmste Werbung, Entschuldige, wenn ich das so sagen darf, ist ja immer, ne, pack ein lächelndes Gesicht drauf, alle sind glücklich. So, wenn dir sonst nichts einfällt, mach lachende Gesichter drauf. So,
Zahnpasta. Ja.
Ja, genau, ne? Also es ist so, also, oder so ein paar Mädels, ein paar Jungs, die irgendwie lachend und Freunde durch die Gegend laufen, versuchen das zu assoziieren. Ne?
Genau. Also ja, dann in dem Gedankenexperiment, nein. Okay. Dann dürfte ihn niemand mehr tragen.
Okay, gut.
Ja.
Okay, also haben wir jetzt nur noch einen Schuh und eine bestimmte Werte. Jetzt nehme ich, stell mir mal diese Louis Vuitton-Tasche dahin.
Ja.
Ja, also dann kann Louis Vuitton eigentlich den Preispunkt so nicht durchsetzen auf lange Frist. Ja.
Ja.
Außer du hast wieder einen Selbstselektionseffekt, weil es ist ja nicht nur Werbung, sondern auch Gesellschaft macht Werbung und darum tragen ja auch sozusagen die Mädels oder die Liebhaber von Louis Vuitton-Taschen wieder diese Taschen zu ganz bestimmten Zeitpunkten, um dann zu signalisieren, wer man eigentlich ist. Also da gibt es so einen kleinen Seiten- und Nebeneffekt, aber man darf halt nicht vergessen, dass Produkte nun mal, und das ist die Macht der Marken, auch diese Markenwerte, ne, dass Marke Assoziationen weckt. So, das ist das, wenn wir so Werbung gucken, ne, mit wem wir uns assoziieren werden. Das heißt, ein Teil der Utility, ne, wenn man so ein bisschen so quasi ökonomisch da denkt, Teil des Wertes dieser Utility, der ist nicht greifbar, der ist nicht tangible. Ja, der ist non-tangible. Und diesen Aspekt würdest du dadurch eliminieren. Und jetzt lass uns mal kurz überlegen, jetzt nehmen wir mal eine Dienstleistung, die also kein physisches Produkt hat.
Gorillas. Oder Flink oder wie die alle heißen.
Ja, genau. Was packe ich denn dann auf das Werbeschild?
Naja, die Fakten, ne? Also, wir haben einen Shop, da kannst du Lebensmittel raussuchen.
Ja.
Und wir liefern dir die in ungefähr unter 10 Minuten.
Okay, aber das macht ja fast Gorillas, ne? Alle so, nee, und ich so Banane, jetzt oder so, ne? Die haben ja diese Home-Werbung sozusagen, im Wesentlichen.
Ja.
Genau. Aber damit sie haben sich da sehr reduziert drauf, aber sie signalisieren natürlich auch, wir sprechen für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Das ist ja immer so im Marketing. Ne? Also der Sprech, den die haben, das ist ja Social Media Sprech, den die drauf haben. Das ist ja nicht für die 40- bis 50-Jährigen gedacht.
Ja.
Und schon durch die blanke textuelle Darstellung hast du eine Zielgruppen und hast eine Zielgruppenorientierung. Das heißt, du dürftest eigentlich in deiner Szenerie, dürftest du nicht mal einen Slogan draufpacken, ne?
Sondern wirklich, stimmt.
Dürftest man nicht eigentlich, mal das, ne?
Ja.
Und dann geht's immer noch weiter. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn noch für Lieferung? 10 Minuten, das. Okay. So, das war so die Werbung. Und ich glaube, bei Gorillas ist es jetzt so, finde ich es cool, irgendwie von Gorillas beliefert zu werden. Kann man nicht drüber streiten, aber nehmen wir mal irgendwie ein Statussymbol-Produkt, ne? Also die Marken, die wir so heute kennen, selbst ein Tesla, ja, würde wahrscheinlich nicht existieren in der Form.
Ja, das finde ich halt spannend, ne? Also ich mir ist auch bewusst, dass das so nicht funktioniert, aber
ist spannend mal drüber nachzudenken, ne?
Aber genau,
Tesla würde nicht existieren, weil wenn du da drauf schreibst, Reichweite, weiß ich nicht, 480 Kilometer, Tankstellen 5, ne?
Also jetzt mal
Entschuldigung, ne? Blöd formuliert.
Ja, ist ja so.
Sehr blöd formuliert, so, ne? Aber wenn man sich das mal so, und Preis, $100,000, da wirst du das Ding nicht los.
Nee, das kaufen Leute, weil sie damit zukunftsorientiert sind, weil sie vielleicht auch irgendwie dieses ganze Elon Musk Ding irgendwie cool finden und weil sie denken, okay, ich bin jetzt irgendwie auch jemand, der nach vorne blickt. Ja, total. Ja. Und das wäre auch mal spannend. ich mache jetzt mal eine These, die ich überhaupt nicht begründen kann, ne? Deswegen, das wäre jetzt gleich dein Job, die sozusagen zu verifizieren oder zu falsifizieren. Aber die Wirtschaft, in der wir jetzt so unterwegs sind, die würde doch ohne Marketing eigentlich nicht funktionieren. Also wenn das jetzt von heute auf morgen einfach ist nicht mehr. So, es gibt Produkte, die Leute können die kaufen und ihr könnt aber nichts, ihr habt keinen Einfluss darauf.
Ja, lass mal dann gucken. Würde das, ja, lass mal durchdenken. Ja. Was würde morgen passieren? Morgen würden die Leute immer noch genauso kaufen wie heute, ne? So, nächste Woche wahrscheinlich auch noch. In einem Monat würde es wahrscheinlich erst mal auffallen, dass wir irgendwie keine Coupons haben oder so, ne? Die ersten Verkaufsförderungen würden wegfallen. Das würde wahrscheinlich, weil, ne, du hast ja so ein bisschen so einen Effekt, dass du so eine Inertia-Effekt, ne, dass also Markenwahrnehmung, das geht ja nicht von heute auf morgen aus dem Kopf, sondern ne, da braucht ja eine Weile. Kleiner Funfact dazu, ich habe mal auf einem Event gesprochen und da wollte ich klassische Waschmittelmarken nennen, ne, wie mir jetzt vorhin Persil sozusagen eingefallen ist. Ja. Und ich konnte das nicht mehr. Und weißt du warum? Weil ich kein lineares Fernsehen mehr gucke und ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal eine Waschmittelwerbung gesehen habe.
Ja.
Denk mal drüber nach.
Stimmt. Die kommen nur im linearen Fernsehen. Ne?
Also ganz ehrlich, ich habe jetzt noch, also weder bei meinem, was habe ich denn jetzt, so ein Amazon-Stick, so ein Fire-TV-Stick habe ich, ne?
Ach so, ja.
Ja, aber ich habe da kein lineares Fernsehen im Wesentlichen drauf, zumindest keine Werbepause. Und da müsste ich echt drüber nachdenken, wann ich das letzte Mal eine Werbepause geguckt habe. Und da fällt mir das nicht mehr ein.
Und ich gucke zum Beispiel schon noch relativ viel lineares Fernsehen und ich könnte dir jetzt aus Stegreif bestimmt 5 Waschmittelmarken nennen.
Ja, ich hatte da echt Schwierigkeiten. Jetzt, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dann weil es mir so aufgefallen ist, kenne ich die jetzt wieder, aber da habe ich echt mich so hin und her. Da sind mir andere D2C-Marken sozusagen, die ich mehr in meinem, was weiß ich, Facebook-Feed und so weiter habe, mir aufgefallen. Also nehmen wir jetzt mal an, ne, jetzt keine Werbung mehr. Das heißt, bestimmte Marken würdest du aus dem Consideration Set verlieren. Du würdest wahrscheinlich nur noch die Dinge irgendwie konsumieren, die du eigentlich zum Bedarf auf jeden Fall brauchst. Du brauchst Lebensmittel, du brauchst irgendwie Klamotten. Welche du dann davon kaufst, ist wahrscheinlich auch eine ganz andere Nummer. Ne? Wie viel Geld du dafür ausgibst, wird wahrscheinlich ein Thema sein. Nichtsdestotrotz, was nicht weggehen wird, ist der so ein bisschen so der intrinsische Trieb eines Menschen, innerhalb einer Gruppe auch herauszuragen. So, ja. Es ist egal, in welchen Gruppen du das hast, du hast immer so Gruppendynamiken, ne? Also wenn du 5 Leute im Raum hast oder 7, bildet sich, egal wie du es machst, immer ein Leader raus, so, ne? Immer irgendwie so ein Meinungsführer und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen so der Traum von allen, ne? Irgendwo zu scheinen und sozialen Respekt zu bekommen und so weiter. Und Produkte sind ja und machen das auch. Und ich frage mich, ob dieser Drang dann weggehen würde oder ob es da sogar eine Art Competition gäbe, um zu sagen, ey, ich weiß, woran was Bestimmtes bekommt und was irgendwie cool ist. So, man muss ja wieder selber darauf kommen. So, ne? Also denk an die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, ne, mit 25, so, wo du früher dir überlegt hast, wo kriege ich denn eigentlich bestimmte Produkte? So.
Genau, also wo man einfach wirklich dann einfach von Laden zu Laden gelaufen ist. Ja, genau.
Und sagt, ey, wo hast du vielleicht sowas? Hast du vielleicht sowas? So, ne? Und das wird wahrscheinlich auch wieder in der Art dann irgendwie anfangen. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich weiß nicht, ob das die grundsätzliche gesellschaftliche Tendenz zum Positiven drehen würde. Weiß ich nicht.
Also, ich fand das dann alles sehr plausibel. Ich würde es gerne noch einmal so zusammenfassen. Das heißt, es würde sich erstmal gar nicht so viel ändern und dann würde es eigentlich dahin gehen, dass die Leute eigentlich anfangen würden, also zumindest jetzt das soweit die Hypothese, mehr das zu kaufen, was sie wirklich brauchen. Beim Kaufen auch sicherlich eher auf Dinge zu achten, wie kann ich mir das leisten? Ist das in meinem Budget? Wie ist das für mich fürs Preis, vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Und so weiter und so fort. Und dass dieser Drang nach Individualität, vielleicht auch nach einer gewissen Form von Gruppenzugehörigkeit, dass sich der eigentlich wieder eher aus der Gruppe und aus seinem Umfeld speist. Also in dem Sinne, ich habe vielleicht eine Menschen um mich herum, die finde ich cool und ich fange an, mich denen anzupassen oder auch nicht oder versuche auf die und die Art und Weise hinauszustechen. Was ja jetzt auch anders ist, glaube ich. Also ich glaube, man kann auch den Versuch von Individualität einfach schon starten, bevor man die Gruppe hat, von der man sich dann abhebt.
Ja.
Und also das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber das kann ja mal jeder für sich selbst überlegen, ob das sozusagen was Positives ist oder was nicht so Positives sozusagen, ne? Also
Genau. Und dann ist ja die Frage nicht, was ist das neue Marketing? Ist das neue Marketing dann nicht sowas, was wir jetzt irgendwie als Weiterempfehlung bezeichnen, ne? Das beste, die beste Werbung für Marken ist ja immer noch die, wenn irgendwie dir jemand sagt, ey, Moritz, hier, neulich, da und da, das, ne, Mischmasch 2 gekauft, viel leckerer, probier mal aus.
Ja. So, ne? Ja, genau.
Also wahrscheinlich wird es viel mehr auf persönliche Empfehlungen auch rauslaufen, ne? Dass das,
aber das
Marken dann irgendwie machen wollen würden, ne? Dass du dich sozusagen als Brand, bis mir jetzt sagen würde, Markenambassador, ne? Markenbotschafter irgendwie kreierst. So. Das, glaube ich, würde auch passieren.
Genau, ja, total. Aber das ist, das finde ich ganz, ganz spannend. Das bringt uns so ein bisschen zum nächsten. Also ich habe noch so zwei Themen sozusagen im Kopf dazu. Und das nächste wäre sozusagen genau das. Jetzt ist ja, also Marketing wird ja bleiben und das, also es wird ja nicht, das war ja gerade rein fiktiv, was wir da gerade gemacht haben. Also das ist jetzt halt da und so. Und jetzt haben wir natürlich aber, also das, wie du auch schon gesagt hast, ist ja ganz anders als vor 100 Jahren. Wir haben unglaublich viel technische Möglichkeiten. Wir können Daten sammeln, wir können gucken, was mag wer, wie, wo, wann kaufen Leute was. Das heißt, wir können sehr tief gucken in das Kaufverhalten, in das, auch ein bisschen in die Psyche von Menschen. Mhm. Wir können sie in Zielgruppen clustern und unser Marketing ganz spezifisch darauf anpassen. Das hat natürlich den Vorteil für kleine Marken, dass die jetzt langsam auch Zugriff auf solche Technologien haben und damit wieder sowas wie eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Amazon, Netflix und Co., also den großen Plattformen zusammen. Das ist natürlich aber auch, ich sag mal, ein doch ja stärkerer Eingriff in das, oder was heißt Eingriff? Es ist ja kein Eingriff, aber das wäre jetzt mal die Frage, in das Innenleben von KonsumentInnen.
Also Konsumenten hinterlassen ja jetzt schon ihre Spuren an Daten ohne Ende, ne? Wenn man es aus der Perspektive nimmt. Also was hinterlassen wir bei Facebook, was hinterlassen wir bei Google, was hinterlassen wir alles bei Amazon? Also Amazon kennt mich echt richtig, richtig gut. Das ist die Frage, jetzt kann man sich überlegen, erste Frage, will ich das eigentlich, dass so ein paar wenige Unternehmen alles über mich wissen oder will ich vielleicht bestimmtes Wissen mit bestimmten Firmen teilen, die mir dann noch irgendwie sympathischer sind?
Ja, voll. Also das war jetzt auch gar nicht nur auf die Kleinen bezogen, sondern auf alle. Also wir haben ja diese technischen Möglichkeiten.
Ja, genau. Wir haben diese Möglichkeiten und ich glaube, dass die Aufgabe der Marken ist, diese technologischen Möglichkeiten wirklich effizient zu nutzen, um eigene Kundenbeziehungen aufzubauen. Denn das schlimmste Szenario, was ich sehe, ist, dass eigentlich nur noch Zugriff zum Kunden über die Plattform möglich ist. Ja, also im Wesentlichen, wenn du bei Booking sozusagen, der ein Hotelzimmer nimmst, dann kriegst du ja sogar nur eine temporäre E-Mail-Adresse, die so lange gültig ist, bis deine Buchung vorbei ist, ne, um mit dem Property zu kommunizieren. Und wenn du das überlegst, ist das ja eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Das ist ja eigentlich dein Kunde. Oder wenn du bei Amazon was verkaufst, ne? Das ist ja eigentlich dein Kunde, mit dem du da irgendwie sprechen sollst. Und das empfinde ich als ganz große Gefahr, wenn wir uns nur darauf verlassen, die Kundenbeziehung über diese Plattformen zu beziehen. Denn am Ende, was passiert? Der Amazon ist der Gatekeeper. Die monetarisieren das gerade ganz, ganz stark. Diese Product Promotions, die du kennst bei Amazon, ne? Featured Product und so. Die Preise dafür sind im letzten Jahr von Juni zu Juni laut einem Bloomberg-Artikel aus dem Juli um 50% gestiegen.
Oh, krass.
50%, ja. Der CPM und der CPC, das ist von 40-70%, je nach KPI auf Facebook und Instagram.
So, das heißt. Ganz kurz, kannst du die Begriffe, also ja, ich kenne genau, sie, also, aber einmal kurz erklären.
Genau, also einmal das CPM ist Cost per Mille, ne? Also wie viel kostet mich das, 1000 Menschen anzusprechen? Und das CPC ist das, wenn ihr bei Facebook oder ne, bei Google auf diese AdWords da klickt, ne, auf diese Werbung, dann kostet das ja den Werbetreibenden Geld. Und das ist der sogenannte Cost per Click, CPC. Und die zählen sozusagen zu den Kundenakquisitionskosten. Die musst du dann vom Preis oder vom Umsatz des Produktes abziehen, um deine Marge zu berechnen. So, und wenn du sozusagen, ich glaube, bei Facebook und Instagram hat so ein Cost per Order, ja, also was zahle ich eigentlich an Facebook und an Instagram für eine Order, ist durchschnittlich Ende letzten Jahres bei $22.50 gewesen. $22.50. So, jetzt hast du ein $80-Produkt. Ja, da geht schon mal 25% des Geldes nur an die Plattform. So, ja. Und das ist ein Problem. Das Problem wird dabei sein, dass du halt nur noch zu Grenzkosten im Wesentlichen produzieren und verkaufen kannst, dass die großen Plattformen immer, immer reicher werden und du als Marke am Ende des Tages gar nicht mehr existiert. Wenn du mal auf Facebook gehst, Moritz, ja, und guck dir mal ein Produkt an und versuch mal, du hast doch immer den Eindruck, dass der eigentliche
Produzent oder der eigentliche Shop Amazon ist, dass das noch 5 andere Shops gibt, die rechts, und gibt auch 5 verfügbar neu ab, da, da, da. Das sieht ja keiner. Das heißt, der Seller da ist total, am Ende des Tages ist der doch total austauschbar. Und das hat ein Problem zur Folge. Was das Problem wird dann sein, dass wir am Ende des Tages Monopole haben werden und auch weniger Variety, ne, also weniger Auswahl an Shops. Und der einzige Weg aus meiner Sicht, das zu überleben, ist, indem man ja Amazon als Google und so weiter als Schaufenster benutzt, aber selber eine eigene Kundenbeziehung hat, die man unter Kontrolle hat, die man datenschutzrechtlich vernünftig aufbaut und wo man alles macht, um das, damit das eine werthaltige und für beide Seiten bilateral werthaltige Beziehung ist. Ne? Ja. Und dafür brauchst du einfach diese neuen Technologien. Ich glaube, das ist gut. Du kannst auch einen besseren Customer Service machen. Also alle die Themen, die jetzt so per WhatsApp gehen, ne, und diese ganzen direkten Kanäle finde ich ziemlich stark, was man da alles machen kann. Am Ende
ist auch teilweise ziemlich praktisch, ne? Ja, also das muss man auch sagen.
Super praktisch. Und das Holy Grail, so, ne, der heilige Gral des Ganzen ist eigentlich die sogenannte Value Co-Creation. Das heißt, dass du eigentlich den Konsumenten näher in die Produktentwicklung mit einbeziehst. Ja, und ne, also auch Themen gibst, gibt's natürlich wieder diese sozialen Abgrenzungsthemen, dass du Early Product Access kriegst, ne, also kriegst halt irgendwie den Schuh mit den mit so einem Marketing Drop, wo nur was weiß ich 100 Paar produziert wird, kriegst du gesichert auf jeden Fall ein Paar oder sowas, ne, so welche Geschichten kannst du machen, aber auch andere Dinge, wie dass du letztendlich das Produkt mitgestaltest. Sowas, ne, hat selbst mal ein McDonald's irgendwie probiert mit kreier meinen Burger. Und der beste Burger wird dann halt so verkauft, ne? Dass du sozusagen als Konsument viel näher eigentlich auch bei der Werteherstellung mit dabei bist, nämlich selber einen Anteil hast, deine Produkte zu bauen und die besser zu machen. Und dann musst du ja inhärent diese eigene Kundenbeziehung haben. Und dann brauchst du die Tools, ne?
Ja, genau. Also das stimmt. Das ist echt ein guter Punkt, ne? Also ich spreche auch immer von Instagram-Werbung.
Ja. Ja.
Aber es ist ja effektiv nicht Instagram-Werbung, sondern es ist ja, keine Ahnung, Shop XY nutzt Instagram als Plattform, um darauf Werbung zu schalten. Stimmt. Und dieses Gatekeeper-Ding eigentlich im Grunde, also wenn ich jetzt ein neues Produkt an den Start bringe, ich möchte jetzt einen Shop ausmachen. Ich mal ganz gerne.
Ja.
So, jetzt mache ich schöne Prints von meinen Dingen, will die verkaufen, so. Wenn ich jetzt einen Shop online stelle, dann habe ich davon erstmal nicht so viel, weil den muss ja erstmal jemand finden. Das heißt, die erste Plattform, der erste Gatekeeper ist ja schon mal Google, so,
ja,
durch den ich durch muss. Dann kann ich jetzt ganz viel SEO machen, da Arsch viel Arbeit reinstecken, habe dann aber auch nichts mehr gemalt, was ja die ursprüngliche Idee mal war. So, das heißt, dann schalte ich Google Ads. So, dann ist ja schon mal das erste Ding. Und dann, wie du sagst, durch Facebook, Instagram, Amazon, und da muss ich durch. Und am Ende kommunizieren die Leute gar nicht mit mir, sondern eigentlich nur mit den Produkten auf Amazon. Und sie haben das Gefühl, ich habe das Bild bei Amazon bestellt. Und ehrlich gesagt, sich ein Bild bei Amazon bestellen, hat so ein bisschen so einen Charakter, wie sich ein Bild im Baumarkt kaufen.
Genau.
Yes. No front, falls das jemand gerne macht, das ist völlig okay.
Genau das ist das. Du musst dir das vorstellen wie eine Ladenzeile in der Stadt. Stell dir vor, du hast eine Ladenzeile in der Stadt, ne? Und da kommen so die Leute mal irgendwie zufällig auch irgendwie vorbei, haben was von gehört. Und jetzt auf einmal läuft da ein Jeff vorbei. Und der redet echt laut. Und der redet vor allen Dingen auch alle möglichen Leute sehr laut an und adressiert die alle und sagt, ey Moritz, was brauchst du denn heute? Ja, ich brauche ein Bild. Ey, pass auf, ich hab da was für dich. Ich habe die 5 verschiedenen Bilder. Und sagt, ja, aber ich möchte doch eigentlich da mal in den Laden reingehen. Sagt, nee, ich deal das für dich. Weißt du was? Ey, in den Laden reingehen, dann musst du da rein und rausgehen. Ich bringe dir das, ich liefere dir das. Ne, ey, alles so, ne? Und mit dir hat er gesprochen vorher und gesagt, ey, ich verkaufe dir die Sachen auf der Straße, ja, gibst mir einen Teil von ab, und dann läuft das schon. Und du hast gedacht, boah, ey, da muss ich meinen Kunstladen ja nie verlassen, das ist ja super, muss gar kein Marketing irgendwie machen, so, ne? Und irgendwann hat der Jeff, ja, so am Ende des Tages, ne, alle abgefangen und die Konsumenten wissen gar nicht mehr, dass das von Moritz Paintings kommt, das ganze wunderbare Bild, sondern das kommt ja alles von Amazon. Und mit denen kann man das Ganze ja machen. Ja, und dann sagt auf einmal der Jeff, der dreht sich das nächste Woche, kommt er dann zu dir und sagt, Mensch Moritz, ich glaube, wir müssen nochmal über die Konditionen sprechen. So, und das ist genau das, was passiert. So, wenn du dann nicht mitmachst, weil du hast ja sowieso deinen Kundenkontakt verloren, weil du hast die Ware ja nur Jeff gegeben, der dir auf der Straße sozusagen vertickt hat, ja, wenn man es so sehen will, deine Marke wird nicht mehr wahrgenommen, weil es war ja immer der Jeff, der alles vertickt hat und alles ordentlich gemacht hat. Und du bist jetzt auf einmal irgendein austauschbarer Kunsthändler. So sieht das aus. Und das ist das, was passiert. Für neue Marken ist das natürlich total gut, weil neue Marken, die kennt keiner. So, dann geht man zum Jeff und sagt, hey Jeff, kannst du mich mal auf der Straße da promoten?
ja, Logo mache ich. Und dann funktioniert das auch super. Aber wenn du das skalieren willst, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und das ist im Wesentlichen das, was bei Amazon passiert. Und darum gehen auch so Marken wie Snox auch ganz klar darauf, dass sie ihren eigenen Shop auch haben. Ne?
Ja, das heißt ja im Grunde, die Leute sind, oder die Marken und die Unternehmen sind auf der einen Seite natürlich oft ja auch schon, was Logistik und Abwicklung und so angeht, abhängig von Amazon, aber eben auch, was sozusagen diese Markenbeziehung abgeht.
Ich meine, genau.
Also stimmt, und jetzt, wo das leuchtet gerade total ein, weil jeder weiß ja, wenn man in einem Laden war und da irgendwie gut beraten wurde, sich da irgendwie wohlgefühlt hat, das ist einfach ein schönes Gefühl. Und das, ja, und das ist halt blöd, wenn dieses Gefühl da ist, aber nicht mit dir assoziiert ist, genau, obwohl du eigentlich dafür verantwortlich bist.
Genau,
sein
deswegen gibt es auch diese Masse von D2C-Companies gerade, die versucht, letztendlich User oder Konsumenten auf den Plattformen zu erreichen, aber dann eine eigene Experience zu machen. Und da ist es gerade so, Stand sozusagen des Marketings so, welche Values, was müssen wir eigentlich kreieren, damit Kunden eine eigene Beziehung aufbauen zu einer Marke? Wie kriegt man die immer wieder auch dazu, ne, irgendwo auch sich zu engagen, wie wir so schön sagen, im Marketing, ne, also mit der Marke zu interagieren, auf die Webseite zu gehen, was auch immer. Wie schaffen wir das? Ne? Ein typisches Problem, wenn du eine Matratze kaufst, dann hast du erstmal mit dem Matratzenhändler eigentlich ewig nichts zu tun. So, ne? Wie hält man eigentlich Kontakt? Ja, was sind es für Dinge? Welche Werte sind es, die Konsumenten eigentlich schätzen, damit sie einen individuellen Kontakt aufbauen? Denn es gibt natürlich den preissensitiven Shopper. So, der will einfach ein Produkt haben und ansonsten will er keine Werbung und sonst nichts, sonst will er auch keine Markenbeziehung haben und der will auch gar nicht von denen kontaktiert werden. So, den gibt's. Und das ist ja auch völlig fein. Aber es gibt auch ein Set von Konsumenten, die eben komplett anders denken. Und da ist halt die Frage, wie schafft man das jetzt? Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie sowas wie ein Horizon Studios ist und die irgendwo Koffer herstellen und die sind irgendwo in Berlin Mitte, ja, dann machen die natürlich irgendwo bestimmte Events mit ihren Kunden, ne? Weil das sind so die Welttraveler und die, ne, da triffst du natürlich auch Leute, die gerne sonst reisen und so, dann ist das ein soziales Event, so, ne, ja, auf der Hinsicht. Und das sind so Themen, die da gerade ausprobiert werden. Oder du kriegst halt bestimmten frühzeitigen Zugriff zu bestimmten Marketing-Drops, also speziellen Produktionslinien, die es nur sehr selten gibt. So welche Themen, ja, das wird gerade sehr viel probiert. Und das ist da ist sozusagen gerade der Stand, was ist da so die Menge an Marketingmaßnahmen, vor allem in der Kundenbindung, damit Konsumenten diese eigenen oder Brands diese eigenen Kundenbeziehungen aufbauen können. Und das ist ein Moving Target gerade. Da probiert jeder so ein bisschen gerade rum. Aber auf Basis von, ne, First Party, also selbst gewonnenen Daten von Marken, von den Kunden, mit denen sie interagieren. Das ist so das Thema, weil es letztendlich rechtlich auch ein großes Thema ist. Ich meine, es ist jetzt sehr technisches Thema, aber am Ende des Tages dieses Ding, Third Party Cookie, das ist eine kleine Textdatei, die gespeichert wird, die AdTech Branche für Jahre und Jahrzehnte benutzt hat, um Werbung, um dich zu verfolgen auf verschiedenen Seiten und um dann Werbung auszuspielen. Dieses Ding ist de facto tot. Ja, das wird jetzt von allen, vom Chrome, vom Firefox, vom Safari im Wesentlichen geblockt. Das ist ein Riesenthema. Ja. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, ne, diese Werbung, wie du sie kennst, diese personalisierte Werbung, wie du sie kennst, wenn die Industrie da gerade keine Lösung für findet und die versuchen, sogenannte ID-Graphen aufzubauen, ne, die ja dann irgendwie alle DSGVO, vielleicht auch nur ganz kurz, also Datenschutzgrundverordnung, die regelt, dass wir eigentlich, ne, Herr über unsere Daten sind.
Klappt so, lala.
Genau. Genau, gib mir noch kurz einen Einblick. Jetzt habe ich gerade beim DSGVO den Faden verloren.
Also genau, du warst eigentlich bei First Party Cookies, genau, und das jetzt eben alternativ.
Genau, genau, dass der ID-Graph, ne, also DSGVO-konform sozusagen aufgebaut wird. Da gibt es ganz spannende Projekte, aber am Ende des Tages sind das alles heroische Ziele, die ich als sehr skeptisch oder sehr, sehr, sehr schwierig ansehe, das durchzusetzen. Das heißt, die Werbung, wie wir sie kennen, wird wahrscheinlich sich verändern. Du wirst viel mehr diese Portale und Plattformen haben und sowas wie ein Retail-Media haben. Also Otto, wo du auf otto.de sozusagen deine Produkte wie bei Amazon einstellen kannst und die sponsern kannst. Aber dieses Tracken in Europa über alle möglichen Seiten hinweg, das wird immer schwieriger. Also es gibt ja den Max Schrems, der dann auch jetzt durchgesetzt hat, das EU-US Privacy Shield zu kippen. Das heißt, also früher konnten wir eigentlich Daten noch, ne, ziemlich einfach doch in den USA verarbeiten. Da gab es so eine Rechtsgrundlage. Die hat er gekippt. im letzten Jahr. Es gibt jetzt ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr, Max Schrems 2. Und der hat letztendlich gesagt, es gab ein Gesetz, das ist Pfizer 702, Pfizer 702, das die US-Behörden ermächtigt, auf Daten von EU-Konsumenten zuzugreifen, wenn die auf US-Servern, also Servern von US-Unternehmen, selbst in Europa gespeichert sind. So, dann können die da drauf. Und da sagt Max Schrems so, das ist aber nicht das Sicherheitsniveau, was wir eigentlich im EU-Privacy Shield vereinbart haben. Das geht nicht mehr. So, das geht in der Tat nicht mehr gerade. So, und das ist dieses ganze Thema, wie sieht der Cookie-Consent-Banner aus? Also wenn ihr, ne, wenn ihr auf eine Webseite geht, so seit den letzten Monaten ist eine Riesenauswahl immer. Alle bestätigen oder nicht bestätigen. Und davor war es doch nur dieses kleine Banner, was sagt, unsere Webseite benutzt Cookies. Ja. Dieses Ding, das hat der Max Schrems gemacht. Und da musst du wirklich, wenn du mal zum Beispiel auf eine Seite gehst wie About You, guckt euch mal den Cookie-Consent-Banner an. Also da dieses Banner, das dich fragt, darfst du Cookie haben? Da ist im Wesentlichen nichts mehr angeschaltet. Nämlich per Default, per Standardeintrag, ist da nur noch das wirklich Erforderliche eingetragen. Das ist irre. Also diese Werbung, ne, und das ist irre, was das macht. So, ich gebe ein Beispiel. ATT, das ist ein Framework von Apple, und das hat jeder von euch mit dem Apple-Device, der auf 14.5 ist, schon mal gesehen. Wenn du eine App startest, steht da, willst du, ne, diese App will dich tracken lassen, willst du das zulassen oder auch nicht? So, das ist, kommt von diesem neuen Framework, und was am Ende dahinter steht, ist, dass entweder gibst du der Anwendung die Möglichkeit, deine ID zu lesen oder auch nicht. So, und jetzt ist rausgekommen, erstmal in den ersten Wochen haben nur 4% der Nutzer gesagt, ja, track mich. 4% der Nutzer. Die Akquisitionskosten von Apple-Nutzern sozusagen, wo man personalisierte Werbung schalten kann, ist um 200% gestiegen.
Oh, krass.
200%. So, jetzt, das passiert gerade. Das passiert gerade. Das heißt, also wenn die Werbung so teuer ist, getargetete Werbung so teuer ist, musst du deine Kundenbeziehung sozusagen leveragen. Ne? Also darum CRM und Kundenbindung, darum bin ich da überzeugt, die eigene Kundenbeziehung quasi aufbauen zu müssen. Aber auf der anderen Seite wird das auch das Bild des Advertisings verändern. Ja, weil das nicht mehr dann tragbar ist. So, ne?
Das
ist
ja, also das heißt, darauf kann man einfach nicht mehr setzen, weil es einfach zu teuer
ist. Genau, nicht mehr in der Masse und nicht mehr in dem. Weißt du, früher hat man irgendwie gesagt, du musst irgendwie einen Schuh, den du überall, was weiß ich, Zalando mal angeguckt hast, der muss man dich 7-mal nochmal targeten, damit du konvertierst. Ja, das war noch zu guten Preisen, ne? Das ist die Frage, ob uns sowas noch begegnet, weil am Ende des Tages darüber es fast nicht mehr ökonomisch ist, das Ganze zu machen. Ja. Und ich meine, selbst Tarek Müller hat es mal gesagt in einem OMR-Podcast, mal die sozusagen, vielleicht die Konkurrenz, aber ein Partner-Podcast sozusagen, da hat er mal gesagt, das war in einem Clubhouse-Ding, dass sie eigentlich...
Ah, okay.
Ja, genau, mit André Alper war das. Und da hat er, glaube ich, mal gesagt, dass sie Performance-Marketing, das Klassische, eigentlich nie richtig profitabel drehen konnten. Ja, dieses klassische Targeting. Weil am Ende des Tages hast du ja auch eine gewisse Ad-Fatigue, also eine Werbemüdigkeit. Genau, also siehst du das
nervt überhaupt auch noch? Irgendwann,
nervt, ne? Ja. Und ich meine, und darum brauchst du auch CRM, ne? Warum sollte Amazon bei mir oder die Deutsche Bahn irgendwie bei mir noch die Happy Family Werbung ausstrahlen? So, ich fahr so häufig Bahn. Ich kenne die. Die sollen mir lieber.
Ach so. Ja, also ne, so. Ich dachte, ich bin in einer ganz unhappy Family.
Die habe ich und das ist alles prima. Aber was ich mir mal denke ist, ey Freunde, spart euch doch die Werbung. Das ist doch viel zu teuer.
Verschenktes Geld.
Ne? Ja, verschenktes Geld. Ne? Und dann mit dieser blöden Botschaft, wo ich nämlich gerade mal wieder irgendwie eine Viertelstunde zu spät gekommen bin. Was kriege ich die Happy Family Werbung da? Also Bahn, ne, wunderbares Unternehmen, sind auch Kunden von uns, aber da kann man natürlich noch viel mehr abstimmen. Und das ist jetzt nur ein ganz blödes Beispiel, weil jeder Bahn fährt und jeder auch bestimmt mal irgendwo zu spät gekommen ist. Das ist ja leider so. Ne? Aber darum wollte ich jetzt dieses differenzierte Bild einfach machen. Wenn man dann wieder sofort die Happy Ad kriegt, Happy Family, das ist einfach Quatsch. Und ich glaube, dass sich das in den Teil regulieren wird. Ich sehe den Performance-Marketing-Markt und das ist genau dieser Markt, ne, für Geld versuchen, Inventar einzukaufen und da Kunden zu erreichen. Das war eigentlich der wilde Westen die letzten 10, 15 Jahre. Und so wie der wilde Westen auch nicht mehr so wild ist, wird das, glaube ich, mit dem ganzen Performance-Marketing-Thema auch sich etwas verändern. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderung. Ne? Also Konsumenten haben wahrgenommen, dass ihre Daten einen Wert haben und die Einwilligung irgendwo, ne, die wollen das unter Kontrolle haben, und B, auch Legislative, also über Gesetze wie die Datenschutzgrundverordnung, ne, DSGVO, hat jeder Marketer schon mal gehört, der D-Day am, was war das, 25. Mai 2018, ja, glaube ich.
Ja.
Genau. Also der GDPR, ne, General Data Protection Regulation, das sind Themen, die werden das so eng zuhören. Und dann Veränderungen, wie es halt die großen Betreiber, die Gatekeeper, die Plattform, Apple ist auch eine Plattform, am Ende des Tages machen. Und da sieht man ganz schön, was dieser Zugang zum Kunden ausmacht. Das kann man auf Amazon-Seite sehen, das sieht man aber auch bei Apple-Seite, nur auf dem Developer-Kit, auf diesem ATT, dass, wenn sie wollen, die da einfach einen Riegel vorsetzen. Und das spricht für Marken.
Okay, also das heißt, das wird sich einfach auch stark verändern. Das kann einfach, um das einmal so ein bisschen abschließend zusammenzufassen. Ja. Dieses Marketing, was wir jetzt, in dem wir jetzt ausgesetzt sind, wo man das Gefühl hat, man wird eigentlich ja förmlich erschlagen und ständig und hier und da, und das wird sich deiner Prognose nach ändern, da wird sich einiges tun.
Ja.
Genau, die Gründe dafür sind halt vielfältig. Das ist einmal dieses gesetzliche Thema, aber eben auch einfach eine Veränderung des Marktes und das, was die Plattformen veranstalten. Und ich würde auch sagen, also ich würde das gerne noch einmal ganz kurz ein bisschen resümieren. Also was wir jetzt noch als drittes Thema hätten, aber ich glaube, das wird zeitlich schon ein bisschen eng. Wir sind nämlich jetzt schon gleich bei einer Stunde. Deswegen sparen wir uns das vielleicht nochmal für einen späteren Podcast.
Warum nicht?
Einfach.
Sehr gerne.
Ne? Und zwar das Thema Verantwortung von Marketing. Das haben wir jetzt heute nicht so richtig geschafft. Ja. Also welche, ne, wir können Einfluss nehmen. Man kann auch das Denken der Menschen irgendwie ja verändern. Und das kann man ja auch sagen, okay, aber welche Verantwortung geht damit einher? Was sollten Marken dann tun? Du hast auch das Thema Diversity angesprochen. Ja. Also ist das auch sozusagen eine Pflicht, gesellschaftliche Prozesse voranzutreiben? Oder ist es einfach nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, da mitzuziehen? Das würde ich jetzt gar nicht mehr so richtig aufmachen wollen, das Fass, weil das werden wir jetzt nicht, dem werden wir jetzt einfach nicht mehr gerecht.
Da füllen wir auch noch eine Stunde mit.
Ja, eben. Also das ist,
ne, von so vielen Seiten sehen. Ne?
Ich glaube auch. Wir hätten jetzt auch zu den anderen Themen noch viel, viel, viel mehr machen können, aber wir sind nicht der Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit, deswegen müssen wir, haben nämlich noch ein bisschen was zu tun gleich, deswegen, ja. Genau, also ich würde gerne, also ich fand das aber erstmal mega spannend, weil wir haben ja wirklich, wir sind ja eingestiegen, wir haben uns ja eigentlich einmal, ich habe ja mal die ganz kritische Nörgler-Haltung eingenommen und wir haben uns da ja, finde ich, aber sehr konstruktiv mit auseinandergesetzt. Ja. Und das hat mir jetzt auch in ein paar Punkten die Augen geöffnet. Es hat meine Meinung jetzt in manchen Punkten einfach ein bisschen differenzierter werden lassen. Und das finde ich immer für eine Diskussion eigentlich ja genau das, was man will. Also man möchte ja voneinander lernen. Und ich habe zumindest was gelernt da drin. Genau, dann sind wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Lage eingegangen. Also die Prämisse, okay, es ist, wie es ist. Was können Marken tun? Was sollten Marken tun? Wie funktionieren da eigentlich auch so ein bisschen die Zusammenhänge? Also welche Rollen haben eigentlich diese großen Plattformen? Was bedingt das für kleine Marken und wie ist das so ein bisschen das Ziel? Und das Ziel ist ja eigentlich, dass auch kleine Marken sollten die Mittel an die Hand bekommen, selber Customer Relation Management, glaube ich, ne, CRM genau. zu machen, also mit ihren Kunden irgendwie sowas wie eine Beziehung zu pflegen.
Genau.
Und jetzt würde ich gerne einfach mal so einen harten Cut machen, wenn das für dich okay ist, und zu unseren Podcast-Kategorien zu kommen.
Gerne.
Und zwar, die erste Kategorie heißt, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass du geguckt hast, wann kommt der Bus oder so, sondern dass du schon irgendwas vielleicht hast googeln müssen, um es rauszufinden.
Ja, lass mich kurz überlegen.
Dann überbrücke ich, solange du überlegst, ja, einfach mit dem, was ich zuletzt.
Ja, ich weiß. Es war in der Tat, also welche Anschlüsse ist bei bei Steckdosen gibt, weil ich habe irgendwo in der Wohnung so eine alte Steckdose und ich will so ein Smart-Home-Ding reinbauen. Und da passt alles vorne und hinten nicht.
Ach krass, also richtig, keine genormte Steckdose.
Ja doch, aber ich wohne im Ostteil von Berlin und ich weiß nicht, ob da noch, also das Haus ist auch schon noch, ist schon ein paar Jährchen älter.
Ah, okay.
Und ich weiß nicht, aber da die Farbbelegung, also sind wesentlich mehr Kabel und die Farbbelegung ist komplett anders. Und jetzt versuche ich gerade so ein Mapping-Table zu finden. Ob ich das irgendwie so umlegen kann, ja.
Ach so, das ist praktisch dann richtig hinter die eigentliche Steckdose. Ja, okay,
da muss verstehe. Ich irgendwie ran. Das war eine Sache, die ich versucht habe rauszufinden. Und wahrscheinlich alle Elektroingenieure lachen sich gerade tot, weil das wahrscheinlich A, trivial ist und B, ich irgendeinen totalen Quatsch erzählt habe. Aber das war, was ich, so Steckdosenbelegung.
Das sind so Sachen, an die traue ich mich tatsächlich nicht ran. Ne? Also alles, was mit Strom zu tun hat, das mache ich nicht selber, ja. Weil ich immer denke, nee, das mache ich garantiert falsch. Und Ich habe gerade mal geguckt, tatsächlich, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ist nicht so spannend. Ich studiere nebenbei und bin gerade an einem Mathe-Projekt dran. Und da müssen wir so was Mathematisches halt auch programmieren. Und es gibt so einen YouTube-Kanal, den habe ich ja auch schon mal empfohlen, der heißt 3Blue1Brown. Mhm. Der macht so richtig geile Mathe-Erklärvideos, auch echt so für höhere Mathematik, aber so, dass es jeder gut versteht. Und der hat für seine Videos so eine Python, also Python ist ja eine Programmiersprache, eine Python-Library gemacht, und wo du halt so geile Animationen machen kannst. Und mit der habe ich mich heute auseinandergesetzt. Ich mag sowas immer nicht, dieses Einrichten und dieses,
das ist Zickzeug, ne? Ja, ja. Früher habe ich das geliebt, also, heute kann ich es auch nicht mehr. Ganz interessant.
Ich mag das schon irgendwie, aber so dieses, dann musst du es hier installieren, jetzt ist das da nicht in dem richtigen Ordner und da kriege ich immer eins zu viel. Wenn das erstmal alles steht, macht es wieder Spaß, aber das finde ich immer, anstrengend. Ja. So, direkt weiter zur zweiten Kategorie, und zwar ist das die Frage, was du den Leuten, die diesen Podcast hören, empfehlen kannst. Wir haben zum Verständnis, wir machen jede Woche die Empfehlung der Woche und meine Gäste und ich geben immer eine Empfehlung. Das kann wirklich alles sein. Also irgendwas, was dich begeistert hat, privat, Buch, Film, Serie, Podcast, Gedanke, Software, Spiel, was auch immer. Irgendwas, wo du sagst, das sollten sich Leute mal angucken, das macht Spaß.
Netflix, und zwar Reise von Berlin nach Tokio. Und zwar ist dort eigentlich meine RBB-Team mit einem Bulli von Berlin über den Asia Highway Number 1 bis nach Tokio gefahren. Und das ist mehrteilig und ich kann das nur empfehlen, wer irgendwie Lust auf Reisen hat und so. Also total spannende Geschichte. Also die sind wirklich durch alle möglichen Staaten da gefahren, was auch manchmal kritisch war, ob es überhaupt irgendwo Diesel gibt, und mit allen möglichen Leuten in Kontakt gekommen. Und das alles mit dem Auto. Super Serie. Ich hab's weggebinged ohne Ende. Kann ich nur empfehlen.
Reise von Berlin nach Tokio?
Also Berlin-Tokio heißt das Ding. Mit dem Bus. Ach, also Berlin-Tokio. Einfach nur Berlin-Tokio, RBB, dann müsste man das finden.
Geil. Der RBB hat was für Netflix produziert.
Ich glaube, die haben es eingekauft und ich meine, das ist der RBB, der dahinter steckt. Ja,
genau. Ach krass, cool. Ja, hört sich gut an.
Super, so ein Bulli darunter und so, also echt cool.
Das sind so die Sachen, die man sich so mega romantisch vorstellt, die während man es macht richtig anstrengend werden und hinterher freut man sich wieder drüber.
Genau, ich glaube, also die waren ja Monate sind die unterwegs gewesen, also das ist auch hart, da auch durch die Wüsten da irgendwie durch und auch nicht immer ganz einfach gewesen, auch wirklich Durchreiseerlaubnis zu bekommen, also für Nordkorea haben sie nicht bekommen, da musst du dann mit der Fähre weiter außen rumfahren. Und bei einigen sind sie dann irgendwie so rein und auch wirklich geschlossene Staaten und also total cool. Erstmal sind sie runtergebrettert nach Istanbul, das relativ zügig, und ab da geht sozusagen so die Doku dann richtig los. Und ich habe so echt, also ich habe auch mal so Filme, also ich bin da eigentlich gar nicht so, aber irgendwie so, das fasziniert mich schon, auch wenn die mit dem Fahrrad irgendwie einmal durch Afrika fahren. Und so. Also das finde ich irgendwie cool, auch wenn ich das selber wahrscheinlich nicht mache. Aber das meine Schauempfehlung, Berlin, Tokio, das ganze Auto, RBB.
Ja, mega. Nee, cool. Meine Empfehlung ist, glaube ich, eine Software heute mal. Und zwar habe ich erzählt, ich male ganz gerne und ich habe jetzt ganz viel mit so digital. Ich habe zum Geburtstag letztens endlich mal ein Grafiktablett bekommen. So für einen PC und es Zeichensoftware, Photoshop, muss man eine Lizenz kaufen, ist relativ teuer. Affinity Photo kostet auch irgendwie 60 oder 40 oder 50 Euro, weiß ich gerade nicht genau. Ich benutze Krita, heißt die. K-E-R-I-T-A. Und das ist so eine richtig professionelle, echt umfangreiche Zeichensoftware, die echt gut ist, die auch von Profis benutzt wird. Ist aber Open Source.
Okay, nice.
Kann jeder benutzen. Right. Falls ihr Bock auf mal am Computer malen habt, probiert die aus. Gibt's auch für Android, glaube ich.
Sehr nice. Jetzt muss man nur noch ein gutes visuelles Verständnis haben. Daran scheitert es bei mir. Ich kann mir sehr gut Mathematik und Sprachen merken, aber zeichnen ist irgendwo. Da bin ich etwas neidisch, Moritz, wenn du das so drauf hast.
Weiß ich nicht, ob ich das drauf habe. Ich mach's ganz gerne. Aber man muss es ja auch nicht gut können, um es viel zu machen. Das ist ja immer der Trick dabei. Dann machen die Sachen eh meistens mehr Spaß.
Sehr gut.
Okay, dann letzte Frage des heutigen Podcasts. Dann hast du es geschafft. Ist aber nochmal eine schwierige Frage. Und zwar, die stelle ich auch jedem Gast. Und zwar, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das wir als Menschen sowohl als Gemeinschaft als auch als Individuen haben könnten, eine in irgendeiner Form technische Lösung gibt? Mit technisch meine ich jetzt nicht nur mit Strom, sondern auch datengetrieben, algorithmisch, was auch immer.
Zum aktuellen Zeitpunkt nein, denke ich nicht, dass es das gibt, aber mit genügend Energie, also es gibt nur ein paar Dinge, die halt irgendwo physikalische Beschränkungen haben oder auch algorithmische Beschränkungen haben. Das nennt sich dann auch NP-vollständige Probleme sozusagen, die nur mit exponentieller Laufzeit laufen kann. Da gibt es große Schwierigkeiten bei einigen Themen. Aber auch die können gelöst werden, auch irgendwann vielleicht sogar mit Quantencomputern. Dann hat man nämlich diese ganzen Komplexitätsprobleme nicht mehr. Ich glaube da ganz ehrlich gesagt, Moritz, wenn es um eine nicht psychische Frage oder emotionale Frage geht, ja, dann wird es dafür technische Lösungen im Laufe der Zeit geben. Wann es die geben wird, das wird sich zeigen, aber solange dort irgendwo ein Markt ist, ja, da kann man irgendwo mit Geld verdienen in irgendeiner Art und Weise, dann wird es irgendwann im Laufe der Zeit eine Lösung dafür geben.
Davon bin ich überzeugt. Das heißt, was du sagst, ist rein hypothetisch gesehen, kann das immer sein, auch jetzt, genau, also ob jetzt ein Markt oder so, das ist ja, es geht ja erstmal um die Frage, ob das überhaupt irgendwie möglich wäre, also rein auf einer Ebene der Möglichkeit sagst du ja, ausgenommen so zwischenmenschliche, psychische, emotionale.
Ja, Frage. Und an die Grenzen wirklich der wirklich Physik zu gehen, da muss man da, glaube ich, sehr klar nochmal schauen. Da bin ich auch kein Physiker, aber ich erinnere mich daran, dass im Jahre, ich glaube 2099 oder sowas, da hat man gesagt, so, wir haben jetzt so eine hohe Prozessortaktung, schneller geht das nicht mehr. Schau mal 20 Jahre später, wenn man das
ging noch ein bisschen schneller.
Ging noch ein bisschen schneller so, ne? Und da finden sich immer, und das ist, finde ich, das Beeindruckende an, irgendwie auch an der Menschheit und so, an diesem Trieb, sich irgendwie weiterzuentwickeln, ist irgendjemand findet, und wenn es technisch nicht möglich ist, einen anderen Blick auf das Problem und findet dann eine Lösung. Und das ist irgendwie auch stark an der Menschheit, muss ich sagen. Irgendwie
cool. Ja, cool. Also ich glaube, ich sehe das so, wie du. Es gibt, glaube ich, einen ganzen Satz von Problemen, der sich über das Verstehen der Zusammenhänge und dann dem Lösen dieser verschiedenen Gleichungen irgendwie ergibt. Ich glaube, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es dann daran scheitert, bei emotionalen und psychischen Themen zum Beispiel, also das ist aber jetzt auch nur meine persönliche Überzeugung, dass es sozusagen da immer noch einen Aspekt gibt, den wir nicht verstehen können. Ja. Also ich glaube, dass wir einfach in irgendeine Verständnisgrenze kommen und das sind dann vielleicht Emotionen auf einer gewissen Ebene, das sind vielleicht auch psychische Faktoren, wo wir einfach gar nicht darauf ausgelegt sind, das in Gänze zu erfassen und dann dementsprechend auch nicht alle Faktoren kennen können.
Was ist Bauchgefühl? Da können wir noch ein ganzes, ne? Also so
Bauchgeschichten
und so, ne? Also
Genau. Ja. Und warum machen wir gewisse Dinge? Und ja, ich glaube auch, dass, also ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt lange gestreckt, aber es hat mir, also das muss ich mal sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mal wieder so eine richtig angeregte und energetische Folge. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß
gemacht. Sehr, Moritz, sehr. War mir eine absolute Freude, hier dabei sein zu dürfen. Cool. Schöne Themen auch mal, ne, auch nochmal, ich schwimme ja immer in meiner eigenen Soße sozusagen als Marketer, aber auch nochmal diese kritischen Fragestellungen finde ich echt, finde ich sehr spannend.
Ja, das freut mich. Es waren wahrscheinlich jetzt Fragen, die für einen, so, ne, für jemanden, der voll im Thema ist, gar nicht so super spannend sind, aber gerade für Leute, die sich vielleicht mit solchen Themen auch sonst im Alltag nicht viel beschäftigen, ist es ja immer ganz gut.
Ja, obwohl, ja, also da muss ich sagen, nee, wir gehen ja mal davon aus, dass Marketing erstmal gut ist, ne? Also wenn wir so da so beschwimmen und das auch nochmal von einer anderen Blicke, aus einer anderen Brille zu sehen sozusagen, ist sicherlich, auch für mich, der sich da jeden Tag beschäftigt, echt auch nochmal spannend, auch dass wir das vorhin auch so auseinandergedröselt haben, ne? Also die verschiedenen Ebenen, ne? Das ist schon, das machst du eigentlich nicht in deinem, also ich nicht, in meinem täglichen Doing, ne? Da überlege ich gerne so, wie kann ich mit den Prämissen, die ich vorher habe, eigentlich noch weiterdenken, aber das nochmal einfach so aufzurollen. War echt schön, hat echt Spaß gemacht, Moritz.
Ja, freut mich, sehr schön, fand ich auch und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder und an die Hörerinnen da draußen, ihr kennt das Spiel, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Ideen habt, schreibt uns an tech-und-trara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns über Social Media, Twitter und Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten. Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter auch noch unter Tech und Trara. Da landet ihr praktisch dann direkt bei mir, ohne Umwege über die Redaktion. Und hört in die anderen Podcasts nochmal rein. Die Macht der Plattform mit Michael Seemann fällt mir spontan ein. Wir haben auch noch einen Podcast zu Diversity im Influencer Marketing. Falls ihr so ein bisschen, das sind so, glaube ich, Podcasts, die uns grob in die Richtung schieben, in der wir heute waren, falls ihr euch da noch ein bisschen vertiefen wollt. Und ansonsten vergesst nicht, uns zu folgen. Ich weiß, ich mache gerade sowas wie Marketing. vergesst nicht, uns zu folgen und uns natürlich auch eine Bewertung dazulassen. Wir freuen uns natürlich über eine gute 5-Sterne-Bewertung, aber auch über eine schlechte. Dann hätte ich allerdings die Bitte, schreibt doch dazu, was euch stört. Und das gerne in so einem Tonfall, hat bis jetzt noch keiner gemacht, aber ich sehe es oft bei anderen Podcasts, so dass man sich dann trotzdem vielleicht noch das durchlesen mag. Also Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Ich habe mich völlig verfranst jetzt am Ende. Egal. Schöne Woche euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.